Also wie gesagt, ich fand das einfach ganz interessant. Ihr könnt das auch, vielleicht schicken wir den Link mal rum. Ihr könnt diese ganze Sendung, könnt ihr einfach auch über YouTube euch anschauen. Ganz interessant. Auf das Video gehe ich gleich ein. Das Thema, das eigentliche Thema heute lautet Anbetung pur. Und ihr dürft schon mal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 4. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Thema Anbetung pur. Was ist Anbetung pur? Was fällt dir bei Anbetung und Worship ein? Vielleicht die neueste CD, die unter dem Weihnachtsbaum lag. Es gibt ja wirklich ganz tolle Sachen. Oder vielleicht das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir haben gerade eine Anbetungszeit gehabt. Wir werden heute mit Johannes auf die Reise gehen zu einem Preview eines Live-Worships. Eine Live-Anbetung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Johannes nimmt uns mit, denn er wurde sozusagen vor 2000 Jahren entrückt. Er hat das schon ein bisschen erlebt, was die uns da eben versucht haben zu erklären, auf das wir auch gleich noch eingehen werden. Er wurde nämlich sozusagen von Gott entrückt im Geist, um die Türe, einen Spalt zu öffnen, um zu sehen, was auf uns alle zukommen wird. Wir kommen heute in den dritten Teil der Offenbarung. Es geht schnell, oder? Es gibt nur drei Teile. Der erste Teil, Kapitel 1, das, was war, das haben wir gesehen, das, was Jesus getan hat. Der Teil 2, das, was ist, darum haben wir uns in der Adventszeit damit beschäftigt, was uns jetzt ausmacht. Wir leben nämlich in der Adventszeit. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu und Jesu gibt in den 7-Sendschreiben Gemeinden uns sozusagen einen Fahrplan, wie wir zu leben haben, auf was wir aufzupassen haben. Wenn du das nicht gehört hast, hör dir das an übers Internet oder Podcast. Dann der dritte Teil, der beginnt jetzt heute, ab Kapitel 4. Ab Kapitel 4. Und warum das jetzt beginnt, das möchte ich euch jetzt am Text zeigen. Dieser Teil wird nämlich eingeläutet mit der sogenannten Entrückung. Und wir schauen uns jetzt mal den Text an. Also ich hoffe, ihr habt trotzdem eine Bibel dabei, aber ich habe es euch dennoch mal mitgebracht. Da heißt es im Kapitel 4, ab Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, also Johannes schreibt hier, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf. Ja, Posaune, Entrückung, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und das ist der Schlüsselbegriff, nach diesem. Ich teile hier eine Auffassung der Endzeittheologie, es gibt verschiedene. Ja, Fachleute sprechen von Pre-Trib, Mid-Trib und Post-Trib. Ja, also vor der Trübsalzeit, während der Trübsalzeit, nach der Trübsalzeit, wann Christen entrückt werden. Nun, ich vertrete hier mal die Auffassung, die wir auch in der Calvary Chapel vertreten, aber es macht gar nichts, wenn hier Spezies sitzen, die eine andere Auffassung haben. Denn das werde ich gleich erklären, warum das nichts ausmacht. Entscheidend ist, dass ich hier diesen Satz sehe, nach diesem. Denn in meiner Auffassung, meine Überzeugung ist folgendes, nämlich hier ab Kapitel 4, in diesem kleinen Satz, verändert sich gewaltig was. Nämlich nach diesem, da verändert sich was in der Darstellungsweise. Wir erleben nämlich jetzt eine Zeit, wo offensichtlich die Gemeinde, so wie sie jetzt ist, wie Jesus sie in den 7-Sendschreiben beschrieben hat, nicht mehr da ist, auf der Erde. Gleichzeitig werden wir parallel immer einen Blick in den Himmel werfen. Und interessanterweise ist dort meiner Überzeugung nach und auch vieler Theologen, die damit übereinstimmen, die Gemeinde da. Was diesen Standpunkt teilt, Offenbarung 3, Vers 10, haben wir gelesen in dem Sendschreiben an Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 10, da steht, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Wir glauben also, dieser Satz an die Gemeinde in Philadelphia hat eine doppelte Bedeutung. Spricht auch zu uns, dass Gott uns bewahrt vor dem, was wir in den nächsten Kapiteln sehen werden. Aber, und hier sind oft die Leute, die sozusagen eine andere Meinung haben oder das bezweifeln, dass das stimmt, die sagen, wir werden als Christen doch nicht immer bewahrt vor irgendwelchem Übel. Und das stimmt. Darum werden die nächsten Kapitel, wenn wir uns anschauen, werden für uns auch eine Ermutigung sein, zu sehen, in dieser Zeit wird es nämlich tatsächlich noch Christen geben. Wieso, weshalb, warum, werden wir später uns anschauen. Ganz spannende Geschichte. Und wir werden sehen, dass auch diese Christen tatsächlich bewahrt werden in dieser Zeit. Nur ganz ehrlich, ich habe keine Lust, mit dabei zu sein. Ja? Vielleicht aus dem Grund kannst du sagen, okay, vielleicht vertritt er aus dem Grund diese Theologie. Aber ich weiß, dass unser Gott uns erlöst hat. Und das, was wir sehen in den Kapiteln, die hierauf folgen, ist ein Gericht über Menschen, die das ablehnen, die das nicht wollen. Bevor wir weitergehen hier im Text, muss ich natürlich kurz was zu dem Thema Entrückung sagen. Das ist nicht mein Hauptthema heute, aber ihr habt eben diesen Clip gesehen. Ja, es ist halt ein Video, ja. Und ich teile jetzt nicht alles so genau, wie das da stand oder dass sich die Leute so komisch auflösen. Also dass du sagst dir, nee, also sorry, da will ich nicht dabei sein, ja. Ich glaube eher, wir werden, ja, in den Wolken. Schau mal hier, das ist doch ein Bild, ja? Du mittendrin hier. Wir schauen uns jetzt mal diesen Text an, und zwar, der von Entrückung spricht. Das ist 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Ich werde nicht über den Text jetzt sprechen. Ich möchte euch nur einladen, diesen Text genauso zu nehmen, wie er steht. Das heißt nämlich im letzten Vers, ermuntert einander mit diesen Worten. Das braucht gar keine Erklärung. Da schreibt Paulus nämlich Folgendes. Wir wollen euch aber, liebe Brüder und liebe Schwestern, die sind immer mit eingeschlossen, das war halt damals so in der Sprache, ja, aber die meinten immer alle. Wir wollen euch aber, Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, glauben wir das? Amen, ja? Wenn wir das glauben, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen oder die bereits gestorben durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, wer ist das? Wir. Die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, jetzt gehen wir davon aus, die ist sehr bald, wir sind also dabei, ja, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird, und jetzt kommt's, der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Hier ist die Rede von Jesus. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, hier haben wir das Wort entrückt, in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Deshalb, ich glaube, das ist richtig was wir so richtig miterleben werden. Ja? Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das glaube ich tatsächlich. Und das darfst du glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass genau das diese Geschichte ist, die wir jetzt hier sehen. Und Johannes erlebt das jetzt praktisch in einem Preview. Ja? Hier geschieht die Entrückung. Nach diesem kommt Jesus oder der Bote, der auch da war, der Engel, zu Johannes und sagt, ich gebe dir jetzt mal ein Preview, eine Vorschau und du darfst jetzt sozusagen mal entrückt werden im Geist und darfst vor den Thron Gottes. Und das werden wir uns jetzt anschauen, was dort passiert. Im Blick auf das Studium der Offenbarung ist das hier, was wir uns hier anschauen, extrem wichtig. Und es ist eigentlich beschämend, wenn wir uns als Christen fürchten vor der Offenbarung oder da auf Distanz sind. Es ist beschämend und ich muss euch ganz ehrlich auch bekennen, ich habe nie so sehr die Bedeutung der Offenbarung erlebt wie jetzt zur Zeit. Ich habe auch immer so einen kleinen Bogen darum gemacht. Klar, man liest sie immer mal, ja, und man schaut sich das an und man hat einzelne Verse. Aber jetzt, wo ich mich so intensiv mit der Offenbarung beschäftige, ich denke, boah, das ist der absolute Hammer. Und wenn du als Christ, und das ist ein Ziel, wenn wir jetzt durch die Offenbarung lernen, wenn du als Christ dich mit der Offenbarung beschäftigst, soll dich das wahnsinnig ermutigen, nicht entmutigen und nicht frustrieren. Wir haben immer vor Augen die, boah, die Zornesschalen und diese ganzen Monster da, die da sind und was da alles passiert und was, wer da alles stirbt. Nein, als Christ, es gibt zwei Perspektiven, die du haben kannst mit der Offenbarung. Einmal als Christ die himmlische Perspektive und einmal für den, der ablehnend ist, der mit Gott nichts am Hut hat, ist es tatsächlich als Warnung geschrieben. Aber gleichzeitig wiederum als ein Aufruf, Mensch, glaub doch daran. Du hast die Wahl, auf welcher Seite der Offenbarung du stehen wirst. Nämlich auf dieser irdischen, und so lesen wir leider als Christen häufig die Offenbarung, oder in der himmlischen. Und heute werden wir uns nur mit dieser himmlischen Perspektive beschäftigen. Wir sehen hier nämlich sozusagen uns vor dem Thron Gottes. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an im Text. Da heißt es im Vers 2, sogleich, schreibt Johannes, war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron, ich habe das mal mit dem Thron unterstrichen, dass ihr seht, hier ist alles, dreht sich um den Thron. Also hier steht ein Thron. Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein, das ist ein Kristall, und einem Sarder, der ist praktisch rot, blutrot, und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Ein Smaragd ist so hellgrün. Vielleicht ist das auch so ein Zeichen der Treue. Grün steht oft für die Treue, ja. Interessant ist hier, es wird uns keine Person beschrieben. Fällt euch das auf? Es wird uns keine Person beschrieben. Es wird uns nur Licht beschrieben. Etwas ganz Wertvolles, etwas Unbeschreibbares sieht Johannes hier. Es ist kaum zu beschreiben. Er kann es nur beschreiben mit dem Tollsten, was er bisher gesehen hat oder erahnt hat. Beschreibt das hier mit diesen Edelsteinen. Und dann heißt es hier im Vers 4, und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Nun, wer sind diese Ältesten? Da gibt es natürlich auch wieder ganz, ganz viele Auslegungen drüber. Ich persönlich glaube, auch das ist nicht irgendwo mein Hirngespinst, sondern ich habe das wirklich auch mit Kommentaren und alles Mögliche belegt, dass es bei diesen 24 Ältesten um das handelt, was wir im Neuen Testament als die Apostel haben, 12 Apostel. Und im Alten Testament, und wer sich von euch Notizen macht, kann das gerne aufschreiben. Im Alten Testament gibt es auch 24 Älteste, und zwar im 1. Chronik Kapitel 24. Da setzt König David 24 Älteste ein, die stellvertretend da sind für alle Priester. Und die Priester waren wiederum stellvertretend für die Gemeinde, oder? Und genauso die Apostel im Neuen Testament sind stellvertretend für die Gemeinde. Also ganz normale Menschen, muss man sagen, ja. Und was man zu den Menschen noch sagen muss, es waren halt ganz normale Menschen, ursprünglich auch sündige Menschen, ganz normal wie wir. Das sieht man hier an diesen weißen Kleidern. Weiße Kleider beschreiben einfach eigentlich immer auch unsere Erlösung. Und Siegeskränze, und das ist jetzt interessant, Siegeskränze beschreiben das, was wir als Christen bekommen werden, wenn wir Lohn bekommen, sozusagen nach diesem Leben. Auch diese weißen Kleider bekommen wir. Das ist alles eine Symbolsprache hier. Und damit könnte man sagen, hier handelt es sich vielleicht bei diesen Ältesten stellvertretend, stehen sie da für die ganze Gemeinde. Und die haben diese weißen Kleider an, die haben diese Siegeskränze an. Genau das, was wird uns allen als Christen vorausgesagt. Das ist für mich ein ganz starkes Indiz dafür, die sind vertretungsweise da für die ganze Gemeinde, die auch da ist. Im Blick auf auf diese Grenze, heißt es zum Beispiel im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4. Und wenn der Oberhirte, wenn Jesus offenbar geworden ist, das heißt wiederkommt, wir sprechen hier von seiner Wiederkunft, wie ich das eben erklärt habe, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Das ist hier bereits passiert. Das heißt, die Gemeinde steht sozusagen stellvertretend, die 24 Älteste, vor dem Thron Gottes. Und im Vers 5 heißt es jetzt weiter, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also ich stelle mir das ist ja, ich will jetzt nicht sagen Atomkraftwerk, das wäre schon wieder was Negatives, ja. Vielleicht ein Atomkraftwerk, was nicht strahlen kann, ja. Also das, was wonach wir noch suchen, eine Energiequelle, die so powerful ist, so rein, so klar, ohne irgendwelche Nebenwirkungen. Und das scheint hier förmlich zu explodieren, das ganze Ding, ja. Und dass hier wieder die Rede ist von diesen sieben Feuerfackeln, das wird ja hier erklärt, welche die sieben Geister Gottes sind. Sprich, hier handelt es sich um Gottes Gegenwart, um Gottes Geist. Und wisst ihr, da mache ich mal gerade so eine Parallele. Im Epheser heißt es, dass wir uns ständig erfüllen lassen sollen vom Heiligen Geist. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns erfüllt. Und wir tun das manchmal so zaghaft, weil wir ja Energie sparen wollen, oder? Wir wollen ja, dass Gott hat ja auch nicht genug, der muss ja auch sparen da oben. Aber das merkt ihr, hier ist Power ohne Ende. Da steht so viel zur Verfügung. Das ist ja heute auch ein häufiges Problem. Ja? Da wird irgendwelche Energie erzeugt, die man gar nicht loswerden kann. Deswegen müssen lange Leitungen gezogen werden, um die Energie auch zu verteilen. Aber hier ist alles vorhanden. Richtig Power, ohne Ende. Und im Moment, wenn ich jetzt bete, Herr, füll mich mit deinem Geist, zapfe ich sozusagen diese Power Station, diese Energiequelle hier an. Von der hier die Rede ist. Und dann sehen wir noch vor dem Thron in Vers 6, war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Wunderschön. Ich stelle mir das so vor im Urlaub, ja. Du bist vor so einem See, ein ganz klares Wasser, und es hat so was Beruhigendes. Es ist fast ein Widerspruch. Auf der einen Seite diese Wahnsinns-Energiequelle, die einem fast Angst macht, und dann dieses Meer, dieses kristallene Meer. Was wiederum zeigt, für mich ist das ein Bild der Ruhe. Wir dürfen in die Ruhe Gottes eingehen. Und Wasser, das ist auch interessant, vor dem Thron, im Alten Testament gab es vor dem Tempel ein Becken. Dort war Wasser drin. Das war zur Reinigung da. Das war ein Symbol für Reinigung. Vielleicht ist dieses Wasser, dieses reine Wasser, ein Symbol zur Reinigung. Epheser 5, Vers 26 steht, um uns zu heiligen, reinigen durch das Wasserbad im Wort. So, das ist jetzt die Situation, wie wir sie hier finden. Und jetzt kommen wir zu der Anbetung. Also, wir stellen uns dieses Bild vor. Und plötzlich passiert Folgendes. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron sah ich vier lebendige Wesen, voller Augen, vorne und hinten. Frag mich nicht, wie das aussieht. Ich habe auch echt nicht gegoogelt, um euch irgendwie ein Bild zu zeigen. Das wäre kitschig mit Sicherheit. Aber das hier ist gewaltig. Das sind irgendwelche Wesen vorne und hinten mit Augen. Und diese lebendigen Wesen werden uns folgendermaßen beschrieben. Und das ist auch ganz interessant. Da heißt es, das erste lebendige Wesen, Vers 7, war gleich einem Löwen. Und wir haben jetzt eine Beschreibung. Und jedes Mal steht das sozusagen, könnte das auch für ein Evangelium stehen. Der Löwe zum Beispiel ist das Tier, was als König, als Symbol für den König dient. Matthäus Evangelium betont die Königsseite Jesu. Dann schauen wir mal weiter. Und das zweite lebendige Wesen gleicht einem jungen Stier. Stiere wurden genommen zum Opfer. Das Markus Evangelium geht ganz stark darauf ein, Jesus, das Opfer, Jesus als Diener. Dann das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Lukas betont sehr stark die menschliche Seite Jesu. Angefangen schon beim Stammbaum, ja. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Johannes betont mehr die himmlische, die göttliche Seite, Perspektive von Jesus. Interessant, oder? Es gibt so Dinge, die sich irgendwie immer so ineinander fügen. Auf alle Fälle waren diese Wesen hier gewaltig. Vers 8. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je 6 Flügel. Jesaja 6, könnt ihr es nachlesen. Jesaja 6, ab Vers 1. Dort werden uns die gleichen Wesen beschrieben von Jesaja, 1000 Jahre vorher. Und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen. Jetzt kommen wir in die Anbetung rein. Was sagen sie denn? Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Man hat den Eindruck, sie können gar nicht anders, sie können gar nichts anderes sagen, wie nur heilig. Heilig, heilig. Warum sagen sie das dreimal? Das war sozusagen die Superlative, um etwas zu sagen, was heiliger gar nicht sein kann, was unbeschreiblich ist. Vielleicht ist es auch das, um zu zeigen, ja, wir kennen ja den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Man könnte auch sagen, der war, der ist und der kommen wird. Immer wieder, diese himmlischen Wesen stehen da und sie können gar nicht anders. Selbst sie sind begeistert, überwältigt, obwohl diese himmlischen Wesen ja nicht erst jetzt dort sind, sondern sie sind schon länger da. Das hört nicht auf. Das ist Anbetung. Ich glaube, wenn wir über Anbetung sprechen, ist das das Maximalziel, das höchste Ziel von Anbetung. Überwältigt zu sein von Gottes Gegenwart. Das ist das absolut Stärkste. Das ist mehr als Lieder singen. Merkt ihr, dass sie noch nicht mal singen hier? Die singen noch nicht mal, die reden. Ja, Anbetung pur und dann noch nicht mal singen ohne Band. Die reden, die sprechen nur. Und heute ist, ich meine, ist doch mal so, heute ist Worship und Anbetung Punkt 1 bei der Gemeindesuche. Wenn mir der Worship nicht zusagt, und in Stuttgart kann man ja noch wählen, ja, wir sind ja hier nicht irgendwo am Ende der Welt, in Teheran oder so. Wenn dir der Worship nicht zusagt, gehe ich woanders hin. Und was beurteile ich mit Worship? Gute Mucke, gute Musik. Charles Spurgeon, der bekannte Prediger, hat mal Folgendes gesagt. Mach dir nichts vor, wenn du mit Anbetung konfrontiert wirst und du eigentlich nur darauf schaust, dass dir der Stil der Musik gefällt, betest du eben nicht an. Krass. Spurgeon war sowieso krass. Er hat alle Instrumente rausgeschmissen aus seinem Gottesdienst. Die haben nur noch A Cappella gesungen. Das muss jetzt nicht sein. Ich liebe Instrumente. Ich liebe volle Band. Ja? Also könnt froh sein, dass ich nicht Spurgeon heiße. Weil dann wäre der Saal wahrscheinlich auch leer. Ja? Matt Redman hat Folgendes gesagt. Matt Redman sagt, letztendlich ist Anbetung niemals nur eine Performance, also eine Darstellung. Das, was man macht oder aufzieht, es muss ein Überfließen unseres Herzens sein. Bei Worship und Anbetung geht es darum, ganz persönlich mit Gott eins zu werden und sich ihm zu nahen. Darum geht es bei Anbetung. Es ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und mir, die ich eigentlich nur im Alltag praktizieren kann. Und das Ding ist das, wenn wir dann als Gemeinde zusammenkommen, ist das so ein bisschen was, auch ein Preview, eine Vorschau auf das, was wir hier haben. Als Gemeinde, wir kommen nicht zusammen. Nicht das Anbetungsteam hat allein die Aufgabe, einen Übungsabend zu haben und sich vorzubereiten, sondern als ganze Gemeinde, im Grunde genommen, sollen wir das üben, die ganze Woche Gott anzubeten. In unserer Zeit, in unserer stillen Zeit, wenn wir mit Gott zusammen sind. Und nachher kommen wir in der Gemeinde zusammen und dann gibt es nur noch den Output. Ja, da bringen wir das ein, was wir die ganze Woche über schon angestaut haben, wie diese Energiequelle. Es brodelt förmlich in uns, ja. Und das Worship-Team kann gar nicht ab, weil ihr fangt schon an zu singen. Das wäre doch was. Das wäre doch eine Vision, oder? Aber wir haben hier nicht nur die Engel, die anbeten, wir haben hier auch die Gemeinde, die anbetet. Und das lesen wir ab Vers 9. Da heißt es, und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, dem werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt und von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, also werden sie anbeten, diese Engelswesen, stimmen jetzt plötzlich diese 24 Ältesten mit ein und mit ihnen die ganze Gemeinde. Das heißt dort im Vers 9, im Vers 10, so werden die 24 Ältesten auch niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und jetzt schaut genau hin, was sie machen. Und sie werden ihre Siegeskränze oder ihre Kronen oder ihre Kränze niederwerfen vor dem Thron. Und das ist interessant. Im Neuen Testament wird uns, das habe ich eben gesagt, uns als Christen versprochen, dass wir, wenn wir vor Jesus stehen, wir tatsächlich so eine Art Belohnung bekommen. Und jetzt stehen sie da mit ihren Siegeskränzen, mit ihren Kronen und plötzlich wäre das alles so nichtig und sie legen diese Kronen, diese Kränze nieder, sie sind so überwältigt, sie legen es nieder zu Füßen Jesu, zu Füßen des Thrones. Wisst ihr, Belohnung ist eine Sache. Aber das wird plötzlich hier so nichts sagen. Kannst du dir das vorstellen? Du willst nur noch für ihn leben. Du willst nur noch für ihn da sein. Du willst nur noch ihn sehen, seine Schönheit, seine Gegenwart. Du bist so eingenommen. Wie im ersten Moment noch viel stärker, wo du das erste Mal richtig verliebt warst. Du siehst nur noch diese Person. Hier, das geht noch viel weiter. Plötzlich verliert alles andere, was dich bisher eingenommen hat an Bedeutung. Alles andere verblasst. Stell dir das vor. Und ich frage mich da an dieser Stelle, könnte es sein, dass wir auch als Christen häufig eigentlich nur daran sind, uns Siegesgrenze hier auf der Erde zu verdienen, die wir uns selbst winden? Wofür leben wir? Was ist unser Lebensinhalt? Worum geht es uns? Vielleicht auch gerade so eine gute Frage am Anfang des Jahres. Wo sind unsere Prioritäten? Warum sind wir da? Bitte versteht mich nicht falsch. Es sagt doch niemand, dass wir hier kein Zuhause schaffen sollen. Das passt ja gut zu unserem Jahresthema. Wir wollen ja dieses Jahr dieses Thema haben, Coming Home. Wir möchten, dass wir alle, dass wir ein Zuhause haben. Ein geistliches Zuhause. Das hat Jesus uns auch gesagt. Dafür hat er die Gemeinde installiert, damit wir uns zu Hause fühlen, damit wir gestärkt werden. Aber es gibt immer ein übergeordnetes Ziel, das ist das übergeordnete Coming Home. Das soll unser ganzes Denken einnehmen. Ich will nach Hause. Ich will zu Jesus. Ich will bei ihm sein. Ein früherer Bekannter von mir, der war erfolgreicher Jurist, glücklich verheiratet, 3 Kinder, ist vor ein paar Tagen am ersten Weihnachten gestorben. Krebs. Man hat bis zum letzten Moment, man hat gehofft, man hat gebetet, gerungen, am ersten Weihnachten. Das ist schon ganz schön makaber, oder? Seine Frau schrieb uns vor ein paar Tagen Folgendes. Wir, also die Frau und die Kinder, haben eine tiefe Ruhe, Geborgenheit, die man nicht erklären kann. Es ist alles gut. Meinem Mann geht es so gut jetzt. Das macht uns ruhig und getrost. So getrost, dass es Nicht-Christen nicht verstehen können. Von denen erwarte ich das auch gar nicht. Aber wenn mich gestern eine Christin fragt, ob ich unter Tabletten stünde, frage ich mich, welche Erwartungshaltung haben Christen überhaupt? 2 Dinge, die ich da gesehen habe. Zum einen, Gott macht 2 Dinge.
Gott macht zwei Dinge und das ist so hammermäßig. Wenn du hier bist und du hast keine Beziehung zu Gott, dann sage ich dir allein schon diese zwei Dinge. Gott gibt uns Trost in Zeiten, was kein Mensch nachvollziehen kann. Du gehst durch Schwierigkeiten, du gehst durch die Hölle auf Erden und du erlebst plötzlich einen Frieden, den du selbst nicht einordnen kannst. Das ist das eine. Zum anderen, Gott gibt uns als Christen, und da sind wir als Christen herausgefordert, er möchte uns eine Erwartungshaltung geben, eine Erwartungshaltung, die uns so einnimmt und sogar noch dahin gehen, dass wir den Verlust von lieben Menschen in Kauf nehmen können. Wir haben das auch dieses Jahr erlebt, ja? Der Andy Bolz mit 40 Jahren musste von uns gehen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das mal die erste Beerdigung hier sein wird. Ein Mensch, der mitten im Leben steht, gerade mal kurz verheiratet. Das ganze Leben noch, das halbe Leben mal wenigstens noch vor sich, ja? Aber dann zu erleben, das persönlich auch zu erleben, was auch durch diese ganze, den ganzen Gottesdienst, die Trauerfeier auch durchging. Dieser Mensch, er ist jetzt bei Jesus. Ihm geht's gut, ihm geht's besser als jedem Einzelnen von uns. Er muss nicht mehr leiden. Er ist bei Jesus. Und wir denken als Christen, was ist mit dem los? Steht er Tabletten oder warum ist er so drauf? Das sind Tabletten, die kann kein Arzt der Welt verschreiben. Ja? Das sind Tabletten, da gibt einfach Gott seine Gnade, seine Gegenwart, seine Kraft. Das ist einfach umwerfend. Ihr kennt wahrscheinlich die Jahreslosung für dieses Jahr, die offizielle. Ja? Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist ein Hammervers. Wenn wir das beherzigen, wird sich einiges ändern, auch bei uns Christen. Und Vers 11 heißt es, und sie sagen, diese Ältesten, die können gar nicht anders, die stehen jetzt da, mit denen, die jetzt schon vorher gestorben sind. Wisst ihr, ich persönlich glaube, die Leute, die gestorben sind, bei Gott gibt es keine Zeit in dem Sinn, sondern diese Leute werden im Grunde genommen genau mit uns in dieser Zeit vor Gott stehen. Ja? Sie werden jetzt im Paradies sein, das vermute ich. Das ist so eine Übergangsgeschichte. Aber das ist ja nicht mein Thema. Bitte nagelt mich jetzt nicht daran fest, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Du bist würdig, singen sie, sagen sie hier. Ja, sie sagen wieder, sie singen auch nicht. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sie sind erschaffen worden. Zu erkennen, dafür haben wir gelebt. Diese Ältesten, diese Gemeinde erkennt, darum ging es. Darum ging es. Es gab keinen anderen Grund zu leben, als nur für dich. Und plötzlich stell dir jetzt diese Frage, da wo du stehst, was ist wichtig? Was ist deine Priorität? Wo stehst du? Es ist wichtig, wir alle sollen fleißig sein, wir sollen schaffen, wir sollen gut sein in der Firma, wir sollen vorwärts gehen, du darfst Karriere machen, du darfst eine Familie haben, du darfst glücklich sein, du darfst Erfüllung haben, du darfst dich nach Gesundheit sehnen und all diese Dinge. Aber all das verblasst im Licht dieses. Kannst du dir vorstellen, in dieser Zeit hier zu stehen und zu sagen, wow, das ist eigentlich alles, worauf es ankommt, das Wesentlichste. Alles andere zentriert sich sozusagen, soll sich zentrieren um diesen Punkt. Es geht hier um Anbetung. Merkt ihr? Das ist ein Leben. Es ist so schade, und ich sage das zu mir selbst, zu uns allen, zu mir selbst genauso. Es ist so schade, dass wir das, was hier abgeht, jetzt nicht begreifen. Mein Gebet war jetzt auch in der Vorbereitung. Ich habe gesagt, Gott, hilf mir, dass ich das hier, was hier abläuft, jetzt begreife. Dass das, was du mir hier zeigst durch Johannes, dass das jetzt mein Leben einnimmt. Dass ich weiß, warum ich lebe, wozu ich lebe, zu welchem Zweck, ehe es zu spät ist. Wir schauen uns jetzt noch den Grund der Anbetung an. Wir sehen hier natürlich einfach nur mal Gott. Ja? Einfach nur Gott in seiner Herrlichkeit, das ist schon Grund genug. Aber es gibt noch einen weiteren Grund und das sehen wir im Kapitel 5. Schaut mal. Da heißt es im Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch oder eine Buchrolle.
innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt.
Oh, da klingelt es doch. Offenbarung, Buch mit 7 Siegeln.
Oder? Aber merkt ihr hier was? Ganz wichtig, nicht die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln, sondern in der Offenbarung gibt es ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist ein großer Unterschied. Und dieses ist ein Buch mit 7 Siegeln, was keiner öffnen kann. Also nicht die Offenbarung ist ein Buch, was keiner öffnen kann, das kann jeder öffnen, du kannst es öffnen, wir öffnen es jetzt, wir lesen das, sondern dort ist ein Buch, was keiner öffnen kann. Was könnte das für ein Buch sein? Wir lesen nirgends was über den Inhalt des Buches. Ich vermute, auch das ist wieder eine Vermutung, die viele andere Theologen halt eben auch haben, wo sehr viele übereinstimmend sind. Sie sagen, dieses Buch kann ein einfaches Buch der Menschheitsgeschichte sein. Das tragische Buch der Menschheit. Das damit begann, dass der Mensch die Herrschaft über die Schöpfung verlor und damit die Verbindung zu Gott und in ein Dilemma stürzte, was du hier in dem ganzen Buch nachlesen kannst. Für das es keine Lösung gab. Und das ist die Tragik am Alten Testament. Deshalb ist das Alte Testament so wichtig. Es war ständig die Suche nach der Erlösung, der Wunsch, erlöst zu werden. Und immer wieder ging es runter. Und weißt du was? Vielleicht ist das Buch der 7 Siegel dein Leben. Vielleicht ist das auch so ein Buch mit 7 Siegeln, wo du sagst, boah, ich kann das nicht knacken. Ja, ich kann diesen Code nicht finden. Ich habe die Lösung nicht für mein Leben. Menschheitsgeschichte, dein Leben. Und dann heißt es im Vers 2, und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, fast verzweifelnd würde ich mal sagen, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer kann die Lösung geben? Und dann heißt es, und niemand in dem Himmel. Hört mal, niemand in dem Himmel, niemand, all die mächtigen Gottes, göttlichen Wesen, die da waren, niemand von den himmlischen Wesen, keiner. Aber auch niemand auf der Erde, also alles, was Mensch heißt. Auch nicht unter der Erde, man könnte vielleicht sagen dämonische, finstere Mächte. Niemand konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Am besten gar nicht hinschauen. Es geht nicht. Eine Nuss, die niemand knacken kann. Und Johannes wird bewusst, wie tragisch das Ganze hier ist. Selbst für Gott selbst. Selbst für Gott. Eine unerlöste Welt. Unerlöste Menschen. Und niemand ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Niemand ist in der Lage, die Lösung zu geben. Keine Religion der Welt schafft das. Keine Macht der Welt schafft das, um dieses Siegel zu brechen, um den Fluch zu brechen. Niemand und nichts, das haben wir eben gesungen, niemand und nichts. Selbst Gott nicht. Er hält es hoch, Gott der Vater. Und wisst ihr was, das ist auch für Gott zum Weinen. Denk an die Tränen Jesu über die Menschen in Lukas 19, Vers 41. Und manchmal denken wir, Gott ist schuld an unserem Dilemma. Warum lässt Gott all das Leid zu in der Welt? Warum lässt Gott das Leid zu in meinem Leben? Es ist nicht Gott. Gott denkt ganz anders darüber. Diese Verzweiflung, die hier durchkommt, soll meiner Meinung nach, für mich kommt das, soll was zum Ausdruck bringen von dieser Tragik des Ganzen. Und Gott sucht hier die Lösung dieses Problems. In Hesekiel 18, Vers 23 sagt Gott, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht viel mehr daran, dass er von seinem Weg umkehre und lebe. Das beschäftigt Gott. Er möchte, dass das Siegel geknackt wird. Auch jetzt. Versteh das. Du kannst, und das ist die Botschaft des Ganzen, du kannst unter Menschen deine Erlösung suchen, du wirst sie nicht finden. Du kannst es versuchen durch schwarze oder durch weiße Magie, du kannst es versuchen durch Religion, du kannst es versuchen, dass du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst und versuchst, fromm zu leben. Das bringt alles nichts. Du wirst es nicht schaffen.
Es gibt nur eine einzige Lösung. Und das sehen wir jetzt im Vers 5. Im Vers 5 heißt es, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, Johannes. Johannes ist völlig mit eingenommen, er ist völlig integriert in dieses Bild, in diese Situation hinein. Ja. Er ist verzweifelt, weine nicht. Und dieser Älteste sagt, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Das wurde auf den ersten Seiten der Bibel bereits vorhergesagt. Im 1. Mose, Kapitel 49, Vers 10 steht, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Schilo ist ein Wort, das kein Mensch übersetzen kann, deswegen hat man es halt ehrlicherweise gelassen, wie es ist, und das finde ich auch gut. Schilo ist ein unbeschreibbares Wort, weil die damals wussten, das wird jemand sein, den können wir nicht beschreiben, das wird jemand sein, der in der Lage ist, alle Knoten in deinem Leben, in meinem Leben, der Menschheitsgeschichte zu lösen und zu öffnen. Und 7 Siegel steht ja für vollendet. Ja? Das lässt sich eigentlich nicht knacken, nicht lösen. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Der hat das Unmögliche möglich gemacht. Löwe ist Herrschertitel. Und jetzt schaut mal genau hin. Beziehungsweise Johannes schaut genau hin und schaut sich diesen Löwe an, wie dieser Löwe aussieht. Und jetzt passiert das, was wir eben im Lied gesungen haben und du vielleicht nie verstanden hast, wieso singen wir da von einem Löwe und einem Lamm. Was ist denn das jetzt? Ist wieder, ja, wir singen halt mal. Klingt doch ganz gut. Da heißt es im Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten des Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Eigentlich ist das Lamm ein Gegenteil vom Löwen. Und hier ist im Griechischen die Rede von einem kleinen Lamm. Es ist so unscheinbar, dass es niemand versteht. Denk an Weihnachten, das kleine Baby im Stall. Und es ist so ein Irrweg, dass wir meinen, wir müssen da uns irgendwelche guten Gedanken machen, so dass es keiner begreift. Dieses kleine Kind im Stall ist nicht niemand und nichts geblieben. Dieses kleine Kind im Stall wurde groß, es war auch schon vorher da gewesen. Es kam auf die Erde, um Erlösung zu schaffen und am Kreuz auszurufen, es ist vollbracht. Merkt ihr, dieser Satz hat plötzlich so viel Power, so viel Macht. Es ist vollbracht. In dem Moment, pang, ja, haut's die Siegel kaputt. Das hier ist sozusagen nochmal, man könnte sagen, fast ein Rückblick. Und trotzdem beobachtet mal in diesem Text was Interessantes. Dort heißt es nämlich, dort ist ein Lamm wie geschlachtet, aber es steht. Ein Lamm, was geschlachtet wird, steht nicht. Es liegt. Es ist halt geschlachtet. Dieses Lamm steht. Und auch hier, Johannes, fehlen fast die Worte, das zu beschreiben in einer menschlichen Sprache. Das soll zum Ausdruck bringen, dieser Erlöser, dieser Löwe von Juda, steht dort wie ein Lamm, ein unschuldiges Lamm, geschlachtet, und stehen heißt, es lebt. Es steht auf seinen Füßen. Aber gleichzeitig bedeutet das, dass Johannes das in einer Präsenz sieht, in der Gegenwart sieht, bedeutet das, er sieht, dass im Grunde genommen jetzt gerade im Moment sich diese Erlösung vollzieht. Und wir werden das nächste Woche sehen, was die Folgen sind dieses Siegels, was da gelöst wird. Aber für uns jetzt entscheidend, diese Erlösung passiert jetzt gerade im Moment für Johannes. Und weißt du was, in dem Moment, wenn ein Mensch sich zu Gott wendet, zu Jesus wendet und bringt ihm das Buch des 7 Siegeln, passiert genau das. Dieses Lamm wird in dem Moment geschlachtet, obwohl Jesus vor 2000 Jahren diesen Tod erlitten hat, einmalig. Passiert das jetzt im Moment, wenn ein Mensch sagt, wow, kann er auch mein Siegel lösen? Ich gebe ihm mein Siegel. Jesus, ich habe alles versucht. Und ich sehe das, weder göttlich, dämonisch, menschlich, irgendwie funktioniert das alles nicht. Wenn du das machen kannst, hier hast du mein Siegel. Und in dem Moment ist Christus für dich geopfert. Ist Christus für dich ans Kreuz gegangen. Ist Christus für dich gestorben und auferstanden. Das soll diese ganze Geschichte hier zum Ausdruck bringen. Das Lamm hatte 7 Hörner, 7, Zahl der Vollkommenheit, also vollendete Kraft, und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Das heißt vollendete Erlösung.
Und die sieben Augen bedeutet, er hat alles im Blick. Er sieht jetzt hinein in dein Herz. Er sieht jetzt hinein, das, was du vielleicht vor Menschen verborgen hast, festhältst. Er schaut ganz tief hinein. Ganz tief hinein. Und du kannst ihm nichts vormachen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass er auch all das Leid sieht, all die Not sieht, all die Dinge sieht, die kein anderer Mensch versteht. Er schaut hinein und er möchte sich dieser Sache annehmen. Vers 7. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Völlig selbstbewusst, könnte man sagen, ja. Es geht einfach hin. Keiner traut sich, die schauen noch nicht mal dieses Buch an, diese sieben Siegel. Er geht hin, greift es. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Lass dir das gesagt sein im Angesicht dieses Erlösers. Vor wem bist du bisher niedergefallen? Du sagst, vor niemand. Mit anderen Worten ausgedrückt, was ist dir das Wichtigste? Wo setzest du deine Prioritäten? Versteht ihr? Diese Ältesten, diese Menschen, diese erlösten Menschen hier, die sehen nur noch das Lamm und fallen vor diesem Lamm nieder, weil sie wissen, das soll ab jetzt mein Leben bestimmen, mein Leben ausmachen und nichts anderes. Anbetung pur ist das. Tosa sagt mal, Gott versucht uns zurückzurufen zu dem er uns geschaffen hat, ihn anzubeten und für immer zu genießen. Das ist Gottes Wunsch, auch gerade jetzt. Und diese Ältesten verstehen das. Und dann heißt es hier weiter, und sie hatten an jeder eine Harfe. Also daher kommt die Vermutung, dass wir als Christen alle eine Harfe haben. Das glaube ich jetzt weniger. Aber es ist hier kommen jetzt Instrumente dazu. Hier wird jetzt angebetet, gesungen, und sie hatten goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, woraus wir lesen können, jedes Gebet ist bereits Anbetung. Jeder Schrei, der aus dem tiefen Herzen rauskommt, komm vor deinen Thron. Ich musste das so denken, gestern, wo ich so am Beten war, dachte ich, hey, das ist doch Wahnsinn, zu überlegen, jetzt, wo ich bete, dieses Gebet wird vor Gottes Thron aufsteigen, wie ein Wohlgeruch zu seiner Ehre. Vers 9, und sie singen ein neues Lied, und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden. Er ist würdig. Warum? Weil nur er geschlachtet worden ist, gestorben ist. Und du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Eigentlich steht hier im Grundtext, muss man sagen, eigentlich steht hier im Grundtext, du hast uns erkauft. Ja? Aus jedem Stamm und aus jeder Sprache haben wir eben auch gesungen und jedem Volk und jeder Nation. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das ist Anbetung pur. Das Herz der Anbetung. It's all about Jesus, wie Matt Redman singt. It's all about Jesus. Es geht nur um Jesus. Und zum Schluss heißt es hier noch, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron. Und jetzt geht es richtig die Post ab hier. Ja? Es ist nichts mehr zu halten. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her, um die lebendigen Wesen, um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausend, Tausend mal Tausende, gewaltig, unbeschreibbar, riesig, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Das ist Superlative. Das ist Anbetung pur. Und zu diesem Zeitpunkt müssen alle Mächte diese Autorität anerkennen. Vers 13 heißt es, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, alles, was jemals gelebt hat, wird sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wisst ihr was? Für Menschen, die unerlöst das sagen müssen, ist das, boah,
der absolute Frust. Du kannst das jetzt schon erleben, indem Jesus dein Herr wird. Das ist diese Botschaft, in dem du sagen kannst, ich will auf der richtigen Seite sein. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Ich will ihn als Erlöser anerkennen für mein Leben 2013 und darüber hinaus. Darum geht es. Darum geht es. Und die vier lebendigen Wesen, der letzte Vers, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Anbetung pur heißt, wir sehen Jesus in seiner Herrlichkeit. In dem, was er für uns getan hat, es wird uns bewusst wie niemals zuvor. Und wir können gar nicht anders, als ihn anzubeten. Das kann Ziel für dich sein, für 2013, dass du sagst, Jesus, wie es Hiob gesagt hat, ich habe dich bisher nur vom Hören sagen gekannt, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Jesus, ich will dich mehr sehen. Ich lebe jetzt schon seit 20, seit 30 Jahren, vielleicht auch erst seit 2 Jahren mit dir, aber ich möchte einen Durchbruch erleben in meinem Verhältnis zu dir. Und Gott erhört dieses Gebet. Matt Redman, damit schließe ich, sagt, die Offenbarung über Jesus, passt gut, die Offenbarung über Jesus ist das Benzin für das Feuer unserer Anbetung. Und das ist ein Gebet, das macht jeder Einzelne für sich persönlich aus. Und das möchte Jesus, dass wir hier richtig on fire kommen für ihn. Lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Jesus, und ich bitte dich jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass wir hier gelesen haben und gehört haben, dass wir das richtig aufnehmen. Was soll ich sagen? Wir haben hier diese Worte. Eigentlich, so sagst du in deinem Wort, so sagst du selbst im ersten Kapitel, wer diese Worte liest, hört und umsetzt, wird glücklich sein, wird das erleben. Und wir kommen jetzt vor deinen Thron und ich bitte dich, Heiliger Geist, begegne uns ganz neu. Lass das ein Anfang sein von einem Leben mit dir, vielleicht für den einen oder anderen, der dich bisher noch nie gekannt hat. Und lass es für uns ein Anfang sein für eine tiefere Ebene in der Nachfolge mit dir. Wir kommen jetzt in den Thronsaal und wollen auf Jesus schauen. Geht doch mit in die Anbetung. Schließt vielleicht eure Augen und seht Jesus vor euch stehen. Und betet ihn an von ganzem Herzen.